Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, der Herbst hat begonnen und wir sind wieder heute hier und möchten Sie durch den Harz führen mit drei bekannten Persönlichkeiten, so den Wiederentdecker von Babylon, einen Heimatforscher aus Sangerhausen und einem Musiker, den Komponisten Wolfgang Zeller. Und natürlich dürfen auch wieder Wanderempfehlungen nicht fehlen. Es begrüßen Sie ganz herzlich im Harzlichen im September Konstanze Holthoff und
Bernd Sternahl.
Ja, Bernd, du hast wieder dieses und jenes aus deinem umfangreichen Fundus herausgesucht. Und ich staune immer wieder, wie viel bekannte oder auch heute vergessene Wissenschaftler im Harz gelebt haben, geboren wurden.
Überhaupt bekannte Personen nicht. Man geht ja immer davon aus, wo jemand geboren ist. Und da ist enormes Potenzial im Harz. Da ist beispielsweise, den wir heute für September vorstellen wollen, der am 10.09.1855 geborene Robert Koldewey. Wird vielen auf Anhieb nichts sagen, aber Koldewey ist einer der bekanntesten und profiliertesten Archäologen überhaupt weltweit. Er gilt als der Entdecker oder Wiederentdecker Babylons. Koldewey ist also 1855 in Blankenburg geboren. Seine Eltern waren Zollbeamte dort vom Herzogtum Braunschweig. Und er hat dann nach dem Abitur Architektur studiert und ist dann mehr oder weniger dort reingeschlittert in den Bereich Bauarchäologie, würde man heute sagen. Und er gilt auch bis heute als Begründer und Pionier der sogenannten Bauarchäologie. Ja, er hat dann, wie gesagt, sein Studium abgeschlossen, hat sich aber gleichzeitig im Studium noch im Bereich Archäologie, Kunstgeschichte und so weiter weitergebildet und hat auch dort noch Abschlüsse gemacht und ist dann durch einen Onkel, der Polarforscher war, mehr oder weniger in diese Forschertätigkeit reingerutscht und war dann weltweit unterwegs. Seine Forschungen wurden dann teilweise unterbrochen durch die entsprechenden Kriege. Aber zum Ende des 19. Jahrhunderts, dann hat er schon auch einen etablierten Namen im Bereich der Geschichtsforschung und Archäologie gehabt, nachdem er zuvor im Orient mehrfach war und auch in Italien dort Ausgrabungen gemacht hat. Ist er dann aber an Euphrat nach Mesopotamien, ins sogenannte Zweistromland, nachdem er vorher schon analysiert hat, wo denn für ihn bedeutende Ausgrabungen sein könnten. Und er hat dann das antike Babylon ausgegraben und wiederentdeckt, das etwa 90 Kilometer südlich vom heutigen Bagdad im Irak liegt.
Und auch seine Werke, die er geschrieben hat im Rahmen seiner Forschung und Ausgrabung, die haben ja wohl bis heute noch Bedeutung oder sind anerkannt in der Wissenschaft.
Wichtig, das ist ja insbesondere auch in der Bauarchäologie, also was mit Bauten zu tun hat, hat er da seine Publikationen und auch seine Lehrwerke bis heute Gültigkeit. Insbesondere auch, weil er halt das alles sehr gewissenhaft vorbereitet und geplant hat, dass Ishtar-Tor, das heute praktisch der Magnet im Pergamonmuseum in Berlin ist, das ist von ihm auch ausgegraben worden und dann nach Deutschland geschafft worden. Und er hatte da anscheinend Massen von Funden, die er ausgegraben hat, die er dann aber dann am Ende vieles davon doch nicht nach Deutschland bekommen hat, weil dann halt der Erste Weltkrieg dazwischen kam. Er war dann bis zu seinem Tode am 4.2.1925 aktiv weltweit tätig. Vorrangig hat es ihn aber immer wieder nach Babylon zurückgeführt. Und er konnte dann auch so einiges widerlegen. Vor seinen Ausgrabungen gab es ja keine archäologischen Befunde diesbezüglich. Es gab nur die Schriften von Herodot, der Babylon praktisch beschrieben hat. Und er konnte halt widerlegen, viele Dinge, die dort aufgeschrieben wurden, dass beispielsweise die umgebenden Stadtmauern von Babylon nicht 80 Kilometer lang waren, sondern nur 12,5. Ich sage mal nur, ist auch schon ein gewaltiges Bauwerk für diese Zeiten gewesen. Babylon, das war ja die Hochzeiten, ich sage mal so um 2000 vor Christus, mit Unterbrechungen bis 1000 vor Christus. Aber daran sieht man mal wieder, wie gesagt, dass man diesen alten historiografischen Schriften nicht unbedingt immer vertrauen kann.
Das weiß man ja selbst, wie auch aus der jüngeren Geschichte, wie schnell manches in Vergessenheit gerät, wie es anders dargestellt wird.
Ja.
In der Natur der Sache wahrscheinlich, auch der Menschen.
Es ist halt so, Geschichte wird immer von denen gemacht, die sie aufschreiben. Genau. Das war in der Vergangenheit schon so. Ne?
Und er hat ja lange in Berlin gelebt, er hat aber auch so ein wenig auf Arkona und Rügen gewirkt und dabei auch seine Kollegen unterstützt bei Forschungsarbeiten, lese ich hier gerade.
Ja, ja.
Ja, war offenbar auch ein beliebter Mensch und konnte auf andere zugehen, denke ich mir. Sicherlich auch ehrgeizig, solche, die gerne was ausgraben, die sind ja dann immer auch, ja, ein bisschen Besessenheit gehörte auch dazu.
Naja, es war ja zu diesen Zeiten, das muss man auch sagen, es war zwar einerseits äußerst kompliziert, weil Reisen war ja noch schwierig, Technik und Hilfsmittel gab es ja auch nicht so groß. Andererseits war es wieder einfacher, weil ja nicht diese unendliche Bürokratie und diese unendlichen Gesetze in diesen Bereichen bestanden haben, wie es heute ist. Heute ist ja sowas kaum noch möglich, dass man dort überhaupt irgendwo sagt, okay, ich will nun als Archäologe irgendwo nach Ägypten oder sonst wohin und will dort anfangen zu graben. Das ist kaum möglich. Und mitzunehmen ist schon gar nichts mehr.
Ja, es ist ja einerseits so richtig, denn ja, gerade heute, ja, wo die technischen Möglichkeiten ganz anders sind wie damals noch, ist schon irgendwo richtig.
Das ist auf jeden Fall richtig. Und weil er halt auch alles so exakt gemacht hat und alles so exakt dokumentiert hat, darum ist er auch in seinem Fachbereich bis heute so prominent. Das ist ja bei vielen Dingen nicht so. Ich beschäftige mich gerade mit solchen Dingen, was die römischen Germanenkriege hier in Mitteldeutschland betreffen. Wie viele Funde in dieser Zeit, so im 19. Jahrhundert, spurlos verschwunden sind. Wo zwar man irgendwo mal Zeitungsnotizen findet und dergleichen, aber niemand weiß, wo denn das Ganze abgeblieben ist. Mhm. Weil man halt ganz einfach zu der damaligen Zeit die Bedeutung von den Funden noch nicht erkannt hat. Die wurden dann irgendwo wahrscheinlich hingeschafft und weiß doch, wo sie abgeblieben sind.
Gut, machen wir erstmal ein bisschen Musik und dann führt uns unser Weg nach Sangerhausen.
Zu Herrn Spengler.
Ja, und vielleicht erwarten Sie jetzt schon das Lied Die Legende von Babylon von Bruce Lowe. Er wurde 1913 im Paramaribo, Suriname in Südamerika geboren und verstarb im März 1990 in München. Eigentlich hieß der Mann Ernst Gottfried Bielke und er war ein niederländischer Schlager, Gospelsänger und Schauspieler. Ja, Sangerhausen, ja, eine recht hübsche kleine Stadt, vor allem auch bekannt durch das Rosarium natürlich.
Jawohl.
Und immer mal in der Zeitung in letzter Zeit aufgetaucht durch das Fahrradwerk. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt zu ist oder verlagert ist oder ich glaube doch wieder die Produktion aufgenommen.
Das ist von dem neuen Investor gekauft worden und betrieben weiterhin und man will ja im nächsten Jahr neu bauen.
Da geht es also weiter. Aber das ist ja nicht unser Thema, sondern das Spengler Museum.
Das Spengler Museum in Sangerhausen, was ja auch besonders Bedeutung erlangt hat, weil es ja das erste Museum war, was die DDR begründet hat. Also der erste Museumsneubau zu einer Zeit im Jahre 1949, wo man sich darüber streiten konnte, ob es nicht wichtigere Dinge gab. Aber die damalige Staatsführung hat halt Wert auf Kultur im jungen Arbeiter- und Bauernstaat gelegt und hat somit diesen ersten Museumsneubau in Sangerhausen errichtet. Das hat natürlich eine Vorgeschichte. Dort gab es einen Tischlermeister, Gustav Adolf Spengler, geboren am 19. September 1869, der sich schon von Kindheitsbeinen an für Heimatkunde, für Natur und dergleichen interessiert hat. Und so dann langsam in die Heimatforschung reingerutscht ist, aber insbesondere sich hervorgetan hat als Sammler. Das war insbesondere im 19. Jahrhundert überall so üblich im Grunde genommen. Museen gab es eigentlich wenige. Es gab dann immer private Sammler und das hat sich scheinbar auch überall schnell rumgesprochen. Und wenn irgendwo geschichtliche, archäologische Funde gemacht wurden, dann wurden diese Leute kontaktiert, haben sich das angeschaut, haben ihr Wissen eingebracht und sind dann auch meistens zu den Funden gekommen und haben diese gesammelt. Und so auch Gustav Adolf Spengler, der dann halt in seinem Leben eben, er ist 92 Jahre alt geworden, eine gewaltige Sammlung, insbesondere ur- und frühgeschichtlichen und vorgeschichtlichen Fundstücken und Artefakten zusammengetragen hat. Und er hat ja schon lange vor dem Krieg darum gekämpft, ein Museum zu bekommen, was aus den Gründen, dass man die Baumaterialien für andere Dinge gebraucht hat, nichts gewonnen ist. Und man dann, wie gesagt, 1949 auf seinen gewaltigen Fundus zurückgegriffen hat und dann dort das Heimatmuseum gegründet hat, das dann nach ihm benannt worden ist als Spengler Museum, wo dann auch sehr viel Fundstücke aus der Region Heimatmuseum zu finden sind. Aber einen Namen hat es sich eigentlich gemacht durch dieses Mammut, was dort steht, das 1933 in einer entsprechenden Sand- oder Kiesgrube entdeckt worden ist und wo man, oder man hat Knochen entdeckt und hat ihn dann informiert und er hat sich das angeguckt und hat dann sehr schnell gemerkt, das sind nicht irgendwelche Knochen, das ist irgendein urzeitliches Tier. Und man hat dann die vorsichtig diese ganzen Knochen ausgegraben und ja, es war so vollständig, dass man es wieder als vollständiges Mammutskelett aufbauen konnte. Das ist etwa 400.000 bis 500.000 Jahre alt und hat dort in dieser Region gelebt damals. Und diese Mammut und der Flora und Fauna dieser Zeit ist halt im Spengler Museum, wo das aufgebaut ist, ein eigener Raum gewidmet. Es ist schon beeindruckend, sage ich mal, dieses gewaltige oder diesen gewaltigen Elefantenvorfahren dort zu sehen. Und auch selbst die gewaltigen nach oben gebogenen Stoßzähne sind ja auch noch mitgefunden worden sind und sind im Skelett auch wieder montiert worden. Ja, und dieses Heimatmuseum, wie gesagt, ist für alle Heimatforscher heute noch eine gute Fundstelle und es wird auch gut besucht. Ja, und es war halt damals so, wie ich schon erläutert habe, dass diese Sammlungen meistens auf interessierte Einzelpersonen zurückzuführen sind. Ansonsten wären diese ganzen Fundstücke von der damaligen Zeit wahrscheinlich auch alle irgendwo abhandengekommen. Oder man hätte sie ganz einfach, wie es oftmals war, mit weggeschafft.
Ja, und Sangerhausen, wenn man dann einmal ins Spengler Museum geht und dann vielleicht jetzt gerade Rosen blühen ja nun auch noch, auch wenn es jetzt auf den Spätsommer zugeht, ja, kann man also sich auch immer mal
Rosarium
wieder angucken.
Rosarium ist auch immer mal wieder eine Empfehlung wert und auch immer mal ein Besuch wert. Das heißt ja, es ist das weltgrößte Rosarium. Ja.
Und es gibt ja auch jedes Jahr ein Rosenfest in Sangerhausen.
Ja, Rosarium ist denn besonders empfehlenswert im Frühsommer.
Ja, genau, im Juni, Juli. So
ja, dann jetzt hier nochmal im Spätsommer beziehungsweise im frühen Herbst. Im Sommer direkt blühen ja die Rosen meistens etwas weniger. Dem Spengler Museum hat man ja in den letzten Jahren auch noch eine zusätzliche Abteilung installiert. Und zwar hat man dort dem doch bekannten Künstler Einar Schlief eine Räumlichkeit gewidmet. Das war doch wirklich so ein Allround-Künstler, Regisseur, Maler, Bühnenbildner, Schriftsteller, Autor, also der sehr, sehr vieles gemacht hat und der aus Sangerhausen stammt. Wer sich also weniger, sag ich mal, für geschichtliche Zusammenhänge interessiert und mehr für kulturelle, dem wird dort im Museum auch noch ein bisschen was geboten.
Ja, das ist doch auch immer gut. Einer interessiert sich dafür und der andere dafür. Und insofern bildet das dann auch schon ein bisschen Einheit. So viel zu Sangerhausen. Und jetzt gibt's wieder ein wenig Musik. Ja, und wir sind ja bei Harzlichen und im Harz soll man sich auch immer ein bisschen bewegen. Und es ist ja auch schön zu jeder Jahreszeit. Und da unsere Empfehlung doch mal wieder dem Hui einen Besuch abzustatten.
Wir sagen immer Hui, aber die Ureinwohner dort sagen einfach nur Hü.
Hü.
Hü, Hü. Man nimmt auch an, dass das Wort davon abgeleitet ist, von Hü, H-Ü-H, was im Althochdeutschen Höhe bedeutet. Seltsam ist zwar, der Hü ist ja einer von mehreren Nordharzer Höhenzügen, die dem Harz vorgelagert sind. Und viele davon fangen mit H an. Harli, Hackel, Hü, tja. Das Zufall ist oder wir wissen es nicht. Und so wissen wir ja auch insgesamt von diesen Vorharzer Höhenzügen recht wenig. Der Harz war ja in alten Zeiten nicht bewohnt. Man hat ihn zwar aufgesucht, das weiß man heute, um Viehzucht zu betreiben. Man hat ihn auch aufgesucht, um Erze zu bergen und dergleichen. Aber bewohnt war er nicht. Aber diese Vorharzer Höhenzüge, da ging auch schon in vorgeschichtlicher Zeit eine ganze Menge ab. Vieles wissen wir bis heute nicht. Wenn wir uns den Hü jetzt vornehmen, gibt es viele Spekulationen und auch viele Anzeichen dafür, gerade in neuester Zeit wieder, dass dort schon die Römer zu Hause waren. Es gibt da so ein Werk, die Geographica von Ptolemäus. Das ist ein Kartenwerk, das so um 100 nach Christus geschrieben wird, wo jede Menge Lokalität in Germanien angegeben wurde. Man konnte aber bis vor kurzem diese Lokalitäten nicht zuordnen, weil man die Koordinaten nicht auflösen konnte. Und nun hat sich ein wissenschaftliches Team im letzten Jahrzehnt von der TU Berlin damit auseinandergesetzt, mit lauter Fachleuten, Geschichtsforschern, Geodäten und so weiter und ist da zu vollkommen neuen Erkenntnissen gekommen. Und da spielt auch der Hühnrolle mit. Dann geht man davon aus, dass die Franken dort schon einen Stützpunkt gehabt haben auf dem Hü. Ist aber auch, wie gesagt, bis jetzt nicht wirklich bewiesen. Was bewiesen ist, ist, dass zu früher Zeit im 9., 10. Jahrhundert dort das Kloster errichtet wurde, das ja dort bis heute steht. Und ich war vor 15 Jahren selbst dabei, da hat man am Kloster Neubauarbeiten durchgeführt und umfangreiche Schachtmaßnahmen durchgeführt und wir waren alle der Überzeugung, dass man dabei auf umfangreiches Mauerwerk gestoßen ist, sehr altes Mauerwerk, wahrscheinlich römisches Mauerwerk. Und ich habe dort mit zwei Mönchen gesprochen, die auch diese Auffassung vertreten haben. Aber bis heute, wie gesagt, liegen keine abschließenden Beweise vor. Aber im Hü haben sich also schon sehr, sehr lange Menschen aufgehalten. Das sind ja diese Vorharzer Höhenzüge alles sehr, ich sag's mal so, spezielle geologische Konstruktionen, die mit der Entstehung des Harzes auch entstanden sind. Und zwar der Hü ist oben komplett bedeckt mit einer Schale aus Muschelkalk. Ja, vom ehemaligen Meer, was bis an Harz rangerannt ist, ist das hochgehoben worden. Darunter ist Sandstein und ganz unten drunter ist in diesem gesamten Gebiet eine riesige Schicht. Das geht ja bis Staßfurt, bis Braunschweig ran zum Teil, ne? Riesige Salzvorkommen. Und aufgrund des Kalkes, des Sandsteines und des Salzes war im Hü auch lange Zeit aktiv Bergbau und auch Steinbruch, also Steinabbau. Gibt es die unterschiedlichen. Man hat dort auch Erdöl gefunden beispielsweise dann im letzten Jahrhundert, war aber wahrscheinlich nicht effektiv genug, das zu fördern. Und mit dem Salzbergbau, das hat man dann auch nach dem Kriege eingestellt, weil es auch, wie gesagt, sehr, sehr schwierig war. Man hat die Wasserhaltung dort nicht richtig in den Griff gekriegt und es gab wahrscheinlich an anderen Stellen günstigere Möglichkeiten, Salz abzubauen. Ich denke mal, irgendwann wird man sicherlich nochmal darauf zurückgreifen. Und ja, wahrscheinlich bedingt durch diese gewaltige Kalkschicht quer über den Hü, sagt man ja, dass der Hü der größte geschlossene Buchenwald in Europa ist. Der ist also komplett, das ist etwa 12 oder 13 Kilometer lang jetzt und 4 oder 5 Kilometer breit, komplett mit riesigem alten Buchenbestand bewachsen. Mittendrin, wie gesagt, oben dann das Kloster, was man auch besuchen kann, wo man rein kann, was also auch interessant ist. Und wenn man zur richtigen Zeit kommt, dann lassen die Mönche auch mal rein ins Kloster. Die Kapelle oder die Kirche ist meistens offen, wer sich also dafür interessiert. Ja. Ne? Unten am sogenannten Röderhof ist ja ein neuzeitliches Schloss. Das ist im 18. Jahrhundert erbaut von Knesebeck. Und die Materialien, die dabei verbaut worden sind, sage ich mal, stammen oben vom alten Kloster größtenteils. Ist im Privatbesitz jetzt wieder. Ja, ich weiß nicht, ob man im Moment rein kann. Hat eine sehr wechselvolle Geschichte. Denn ist da aber auch in unmittelbarer Nähe von diesem Röderhof ist die sogenannte Flüstergrotte, die auch von den Herren von Knesebeck errichtet wurden. Ein sehr eigentümliches, kleines Bauwerk, oder wo viele Experten davon ausgehen, dass dort römische Bauteile mit verbaut worden sind. Da sind also spezielle Reliefs und Säulen und dergleichen verbaut worden. Naja, es ist ein interessantes Kleinod dort. Insgesamt gibt es dort im Hü sehr, sehr viel zu entdecken. Man hat ja dann auch ein Höhlensystem unten am Fuße des Hüs, die Danaelshöhlen, wo mal eine Räuberbande gehaust haben soll, was alles nicht wirklich belegt, sind mehr
verkehrt.
Sagen wie wirklich geschichtliche Belege dafür. Abwegig ist es natürlich nicht. Insgesamt ist der Hü aber ein wunderschönes Wandergebiet. Und es gibt da auch zahlreiche, gut ausgebaute Wanderwege und auch gut ausgeschilderte Wanderwege. So dass es sich wirklich lohnt, den Hü mit seinen umliegenden Dörfern mal einen Besuch abzustatten.
Und ist auch nicht so hoch und man kann da wahrscheinlich auch viele Rundwege.
Es gibt hier einen ganz besonders schönen Weg jetzt auch für den Sommer, sage ich mal. Der nennt sich der Quellweg im Hü. Das ist ein recht langer Weg. Ich glaube, der ist 32 Kilometer lang insgesamt. Da muss man ja auch nicht mit einmal gehen. Der praktisch rund um den Hü und durch den Hü führt. Und dort sind überall zahlreiche Quellen. Und darum sage ich, für den Sommer sind immer auch immer eine Erfrischung zugegen. Ja. Hier und da sind dann auch mal Teiche, kleinere. Gibt es die unterschiedlichsten Namen der Quellen. Insbesondere ist auch bekannt geworden die Klopstock-Quelle, wo sich der Quedlinburger Literat Klopstock öfters aufgehalten haben soll. Diesen Quellweg Hü, der komplett ausgeschildert ist. Ja, also die Wanderung kann man im Grunde genommen in dem Ort oder an jeder Stelle beginnen. Da muss man nicht irgendwo speziell hinfahren, so wie man das gerne möchte. Sollte man sich vorher vielleicht nochmal informieren, findet man auch im Internet einiges. Und an jeder Quelle dort ist ein QR-Code angebracht. Und wer dann sein Smartphone mit hat, kann sich den einscannen und kriegt dann umfangreiche Informationen über die Quelle, über den weiteren Weg und über die gesamte Region dort.
Na, ja. Das ist ja auch gut.
Da ist also vieles Interessantes. Ja. Ne? Da war ja auch mal beispielsweise im Hü im Zweiten Weltkrieg eine riesige Munitionsfabrik. Da sind so eine Tälereien, die so verdeckt. Steinbrüche. Der eine Steinbruch ist besonders beliebt für Fossiliensammler, wo man dort sehr, sehr viele Aufschlüsse finden soll. Dann sind an anderen Stellen sogenannte Gletscherköpfe zu finden, die belegen, dass dort einmal das Eis über den Hü drüber weggezogen ist. Also auch vom Gesichtspunkt des Naturfreundes her gibt es dort viel, viel zu entdecken. Und was halt besonders schön ist, Naturfreunde mögen ja eigentlich nicht Wege des Massentourismus. Den hat man da ganz sicher nicht. Ja. Den hat man ein-, zweimal im Jahr. Es gibt dort auch immer solche Hüläufe. Denn ist da richtig was los. Ansonsten ist da der Betrieb im Hü nicht allzu groß. Und ringsrum auf dem Wanderweg findet man auch überall gemütliche kleine Landlokale, wo man dann sich stärken kann. Es gibt auch schöne Aussichtspunkte. Muss man sich dann wirklich mal im Detail informieren. Ist von meiner Warte her zu empfehlen. Insbesondere, wie ich gesagt habe, im Sommer durch den Buchenwald ist es da auch schön kühl. Da kann man auch mal wandern, wenn es 30 Grad sind.
Naja, und jetzt kommt ja bald die Laubfärbung wieder. Dann
da
ist
natürlich,
ja auch wieder sehr schön.
Diese Buchenwälder auch wunderschön. Ja. Also gibt es vieles zu entdecken.
Ja, und jetzt hast du noch eine interessante Empfehlung für alle Freunde des Harzes, nämlich das Lachs-Infocenter im Klostergut Wöltingerode. Das gibt es ja schon seit einigen Jahren und es ist ja auch in einem Verein entstanden sozusagen.
Ja, vom Angelverein. Ist eigentlich leider Gottes weitgehend unbekannt. Ja, und es ist wirklich wert, dass man insgesamt, ich glaube, das Kloster Gut Wöltingerode hat man schon behandelt, das ist auch jederzeit Besuch wert. Und für Naturfreunde und insbesondere natürlich für Angler ist natürlich das Lachs-Info-Center sehr, sehr interessant. Das ist auch so eingerichtet, da kann man auch gut und gerne oder sollte man auch Kinder mit hinnehmen, weil die interessieren sich natürlich für sowas auch. Das Ganze begann irgendwann im Jahre 1994. Der doch sehr starke und große Angelsportverein Braunschweig hat dort in dem Gebiet, nördlich des Harzes, zahlreiche Teiche und Seen in Pacht, die er bewirtschaftet und unter anderem auch große Abschnitte der Oker. Und die Harzflüsse, die waren früher alle mal Lebensraum vom atlantischen Lachs. den gab es eigentlich in allen Flüssen, nicht nur in Harzflüssen, den gab es auch in der Elbe und in der Saale und dergleichen. Ne?
Ja, aber durch
und
die Verschmutzung
die steigen
vielleicht.
Ja dann hoch, geht ja nicht anders. Ja. Ne? Die sind dann von der Nord- und von der Ostsee, insbesondere halt von der Nordsee, in die Elbe und von der Elbe dann in die Harzflüsse, in Bode und so weiter. Beziehungsweise auch von der Weser ähnlich. Ja, und die wurden ja dann im Laufe der Zeit ausgerottet. Dazu kam dann mit der Industrialisierung die sehr schlechte Wasserqualität, die ein Übriges dazu beigetragen hat. Und so hat man 1994 den Gedanken geboren, diese Lachse doch wieder dort anzusiedeln. War eines der ersten Projekte dieser Art in Deutschland. Und man hat dann mit diesem Lachsprojekt das umfangreich dann von Braunschweig, von der Feldschlösschenbrauerei unterstützt wurde und von zahlreichen Naturschutzverbänden auch ein Zuchtareal aufgebaut. Ne? Man musste ja irgendwo die Lachse herbekommen, die kleinen, die man dann aussetzt. Ja, und seit 15, 20 Jahren werden nun regelmäßig jedes Jahr kleine Lachse in die Oker ausgesetzt. Und das Projekt gilt als gelungen.
Fühlen sich jetzt also wieder wie zu Hause, die Lachse?
Nun ist es meines Wissens nach noch verboten, welche zu angeln. Und
dann sitzt wieder Angler an Angler und dann sind sie alle weg.
Ja, aber über diese ganze Problematik wird man dort informiert in diesem Lachs-Info-Center, was im Jahre 2010 begonnen wurde zu bauen und 2011 dann feierlich eröffnet wurde. Da geht es rund um den Lachs, um seinen Lebensraum, um seine Vermehrung und alles, was halt mit dem Lachs, aber auch mit weiterer Flora und Fauna im Fluss in Zusammenhang steht. Und das ist doch für viele schon interessant, insbesondere, weil man kann ja das nicht sehen ansonsten. Ne? Man sieht ja nur die Flussoberfläche, was sich aber dort alles unter Wasser abspielt, das bleibt ja den meisten verborgen. Und da spielt sich eine ganze Menge ab. Gerade die Gewässer, die Fließgewässer, sind ja Lebensraum von unendlich vielen Tieren. Und über das Ganze wird dann dort berichtet und auch über die Wanderungen der atlantischen Lachse. Und natürlich auch vieles Ökologische dabei, Wasserverschmutzung, Gewässerausbau, Wanderverhalten. Ist auch erstaunlich, es wird auch dargestellt, das Sprungverhalten der Lachse, das haben wir im Fernsehen schon oft gesehen, von Kanada oder Alaska oder sowas, wie die Lachse doch in der Lage sind, Klippen von einigen Metern zu überspringen und dergleichen. Für die Kinder ist, wie gesagt, dort einiges auch noch extra, beispielsweise ein Computeranimationsspiel zu Fischen und dergleichen. Und wer sich das Ganze angeschaut hat, der kann sich dann anschließen in der zugehörigen Gastronomie-Kloster Wödingerode entsprechend ein bisschen verwöhnen lassen.
Und Lachs essen.
Ja. Und man kann natürlich auch, es gehört dazu, dann ist so ein bisschen ausgeschilderter Weg immer gewesen, an der Oker entlang, die ja direkt dort vorbeifließt, kann man auch noch einen schönen kleinen Spaziergang machen.
Eine schöne Empfehlung, gerade auch für Kinder und auch für Erwachsene. Man hat es hier selbst auch nicht.
Das ist ein Auenbereich dort. Ja. Da ist vieles ausgeschildert mit Infotafeln und, wo man sich dann vorher im Museum ein bisschen, oder im Infocenter, sage ich mal so, ein bisschen darüber informieren konnte. Das wird dann dort in Natura noch ein bisschen verfestigt,
genau,
das ganze Wissen.
Mit Pussycat und ihrem nassen Septembertag, der hoffentlich nicht so oft eintreten wird, läuten wir jetzt unseren letzten Beitrag über einen bekannten Musiker aus dem Harz ein. Wir haben Harzliches mit einer bekannten Persönlichkeit begonnen, nämlich Robert Koldewey, dem Wiederentdecker Babylons. Und nun widmen wir uns nochmal, man kann sagen, der Heidrucker aus dem Harz. Und er heißt
Wolfgang Zeller.
Und er hat viel Filmmusik.
Wolfgang Zeller war insbesondere in der Vorkriegszeit und auch in der Nachkriegszeit der populärste Filmkomponist, den es in Deutschland gab. Und dieser war Sohn eines Pfarrers und wurde 1893 am 12. September, darum reden wir ja heute drüber, über Geburtstagskinder, in Biesenrode bei Mansfeld geboren.
Ja, und da durfte er bestimmt schon immer mit in die Kirche gehen, der Musik lauschen.
Na, er wurde von seinen Eltern auch sehr früh schon im Vorschulalter angehalten und bekam Violinunterricht. Und ich sage mal, scheinbar hat er sich dafür begeistert. Trifft ja nicht bei jedem zu. Ich habe auch mal Klarinette gelernt. Und
ich habe auch Geige gelernt, ja, aber man sollte mir nicht zuhören.
Nee, bei mir ist es ähnlich. Es hat mich nicht wirklich begeistert. Ihn schauen wir schon, denn er hat schon in früher Schulzeit erste Kompositionen verfasst.
Und nicht umsonst ist er ja dann auch bei einem Geigenvirtuosen gelandet, der ihn ausgebildet hat, ein Münchner Geigenvirtuose, Felix Berger. Der hat ja bestimmt auch nicht jeden genommen.
Nein, und ähnlich ist es bei seinem Studium der Komposition bei Jean-Paul Erte in Berlin. Diese Promis der damaligen Zeit, die haben sich ihre Schüler schon gut ausgesucht. Ich denke mal, das lief meistens auf Empfehlungen irgendwo hinaus und Bekanntschaften. Na, ähnlich ist es ja heute auch noch. Und nach dem Krieg, nach dem Ersten Weltkrieg, war Zeller dann tätig in verschiedenster Weise als Musiker. Er hat komponiert, er war Geiger im Orchester an der Berliner Volksbühne, er war Dirigent und so weiter und so fort. Und dann lernte er, das ist eine recht prominente Filmerin, Animationsfilmerin der Vorkriegszeit gewesen, Charlotte Reiniger, kennen. Und die hat ihn dann mehr oder weniger animiert, es doch mal mit Filmmusik zu probieren. Und ja, das war wahrscheinlich ein guter Tipp. Seitdem, seit 1926, sein erster Film war Die Abenteuer des Prinzen Ahmed, hat er dann bis Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre sogar,
Filmmusik
komponiert.
Ja.
Und da sind so einige Bekannte dabei, einiges Bekanntes an Filmen, wie auch beispielsweise Der zerbrochene Krug oder Immensee, genau. Ne?
Ehe im Schatten.
Ganz zum Schluss noch mit für Schimek. Die Serengeti darf nicht sterben oder so ähnlich hieß das. Ne? Ich glaube, das war so eine seiner letzten. Ne? Also er hat im Grunde genommen jedes Jahr, manche teilweise sogar mehrere in einem Jahr Filmmusiken geschrieben und war ja der absolute Star der Branche, insbesondere in der Vorkriegszeit.
Ja, und wenn ich meine Eltern nochmal fragen könnte, die würden wahrscheinlich sagen, ja, das kenne ich, ja, das kenne ich.
Die Filme, man kennt das sicherlich auch viele. Es ist ja heute ein bisschen nicht mehr so up to date im Moment, diese alten Filme. Aber ich denke mal, es wird wieder kommen und man merkt es auch. Es etabliert sich teilweise wieder, insbesondere in den größeren Städten, dass es Kinos oder Filmtheater gibt, die nur so eine alten Filme zeigen, ständig, und die sich eines wachsenden Zulaufs erfreuen.
Ja, das sind ja kleine Nischentheater oder
beispielsweise,
ich glaube, Moritzhof in Magdeburg, die bringen ja auch mal so ältere Sachen.
Naja, ich sage mal, wir aus der ehemaligen DDR haben natürlich da teilweise ein bisschen Vorurteile, ne? Weil man viele von diesen Filmen bei uns ja geleiert hat ohne Ende. Aber heutzutage ist man ja auch bei vielen Filmen dabei und bearbeitet die digital. Dass die auch optisch neue Qualität bekommen und somit ein neues Erlebnis darstellen, wenn man sich anschaut.
Ja, letztlich sind ja die Filme, stellen ja immer den Zeitgeschmack dar.
Das schon, nur die Filme sind ja auch teilweise in einer sehr minderen Qualität, was die Filmqualität als solche, nicht die schauspielerische
die Tonqualität und solche Sachen.
Und das überarbeitet man ja teilweise komplett. Insbesondere fällt uns das momentan auf alten Märchenfilmen, die komplett schon überarbeitet sind. Aber hier gibt es auch schon viele. Und ja, von daher ist kulturelles Erbe.
Und Trend ist ja jetzt auch, Film läuft und das Orchester spielt live dazu.
Ah ja?
Ja, so wie in Leipzig oder so.
Mhm.
Habe ich schon mal gehört, dass sowas ja heute gemacht wird. Ja, da wird irgendein ganz bekannter Film gezeigt. Und dazu spielt das Orchester Live-Musik und das ist dann ein ganz besonderes Erlebnis.
Ja, denn ist ja insbesondere, sehe ich gerade hier, hattest du vorhin, glaube ich, schon angesprochen, 1953, also ein Titel, den im Grunde genommen jeder kennt, ne?
Welcher jetzt?
Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein.
Hat das vielleicht doch jemand immer solo gesungen, weiß ich nicht, oder aus dem Radio irgendwie, kenne ich das so im
ja,
Kopf.
Ja, na gut, gibt es ja bis heute, es gibt ja viele einzelne, heutzutage nennen sie es ja immer Trailer, wenn ich recht gehe, ne? Viele einzelne Filmmusiken, die in irgendeiner Form auch zu Hits geworden sind, das ist ja bis heute nicht anders.
Ist ja, ne? Das sind ja auch die ganzen, ob es französische Filme sind.
Wenn man beispielsweise nehmen, in letzter Zeit, ist auch schon ein bisschen übertrieben, aber hier Céline Dion, mit Titanic.
Ja, oh ja, genau.
Ne?
Genau.
Der Titel
als CD ohne Ende.
Ich komme jetzt nicht auf den Titelnamen, aber der war ja nun ewig in Nummer 1.
Ja,
ne?
Ja.
Und das war damals nicht anders. Da war das ganze Angebot ja nur noch erheblich geringer. Ne?
Ja,
das war ja eine Sensation, die paar Filme, die pro Jahr produziert wurden, wenn die in die Kinos kamen. Ne? Heute werden wir hier überflutet mit all dem. Ja, wie gesagt, auch ein prominenter, im Harz geborener Sohn des Harzes, Wolfgang Zeller.
Ja, man
gestorben
müsste
am 11.
können.
Januar 1967 in West-Berlin und auch dort bestattet.
Ja, ich glaube, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir haben Ihnen wieder viel Anregung gebracht, sich nochmal mit diesem oder jener bekannten Persönlichkeit zu beschäftigen oder wenn Sie dann schon viel zu viel darüber gelesen haben und Ihnen der Kopf raucht, dann auf in den Harz, Rucksack umgeschnallt und
Sie können die meisten Informationen nochmal im Internet nachlesen. Die Sendung wissen Sie ja sicherlich sowieso, dass die bei uns im Netz steht. Und inhaltlich zu den Themen, die wir heute behandelt haben, steht bei uns auf www.harzurlaub.de das meiste auch nochmal in Kurzform.
Genau.
Und wenn Sie weiterführende Informationen wünschen, wie beispielsweise ausführlich zu dem Wanderweg im Hü und dergleichen, dann müssen Sie mal ein bisschen im Netz recherchieren.
Das ist ja unerschöpflich und es findet sich ja zu fast jeder Stadt im Harz ein Beitrag.
Ja.
Gut, wir freuen uns, dass Sie zugehört haben und freuen uns schon wieder auf den Oktober. Da hast du ja noch ein bisschen Zeit.
Ja.
Was wir da bringen werden. Und wir verabschieden uns heute recht herzlich. Wie stets, Ihre Konstanze Holthoff und
Bernd Sternhal.
Tschüss.
Tschüss.
Zum Schluss Musik aus großem Kino von dem Kassenschlager Titanic. Der Song mit Céline Dion. My Heart Will Go On.